Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Er war weltberühmt, fraglos und weltwirkmächtig. Der Philosoph Jürgen Habermas ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Sein Schüler und Lehrstuhlnachfolger an der Universität Frankfurt, Axel Honneth, über Jürgen Habermas.
Das ist ja, ich würde mal sagen, einer der ganz wenigen Philosophen, der eine Präsenz an Stammtischen hatte. Wer kennt nicht den Namen Habermas als diese kritische Instanz, die die Geschichte der Bundesrepublik in den letzten 70 Jahren begleitet hat?
Mehr mit und von Axel Honneth gleich ausführlich an zweiter Stelle über Jürgen Habermas. Auch Totalitarismus-Historiker Wolfgang Kraushaar schätzt die Habermasche Diskurskultur.
Es gibt aus meiner Sicht niemand anderen, der so sehr als Kritiker, aber auch letztlich als Unterstützer der bundesdeutschen Demokratie die Geschichte derselbigen über einen so langen Zeitraum hinweg begleitet hat,
sagte Wolfgang Kraushaar. Mit Student und Politik, einer soziologischen Studie über das politische Bewusstsein Frankfurter Studenten, trat er 1961 auf den Plan. Zwei Jahrzehnte später erschien sein einflussreiches Werk über die Theorie kommunikativen Handelns. Und darin strebte er das Ideal einer herrschaftsfreien Kommunikation unter Gleichberechtigten an. Eine ideale Sprechergemeinschaft. Keine Debatte in Deutschland ohne seine Anregungen. Wesentlich auch sein Widerspruch in der sogenannten Historikerdebatte 1986, in der Habermas Historikern wie Ernst Nolte etwa eine falsche, verteidigende Tendenz im Umgang mit dem Holocaust vorwarf. Er, Habermas, bestand auf der Einzigartigkeit des Holocaust und seiner identitätsstiftenden Nachwirkung für die Bundesrepublik. Kersten Knipp erinnert an den 1929 geborenen Sozialphilosophen Jürgen Habermas, der heute im Alter von 96 Jahren gestorben ist.
Wer in den späten 20er Jahren geboren wurde, der hat schon in jungen Jahren ein großes Lebensthema gefunden.
Aber wenn man 15, 16 war, im Sommer 45 und die Filme sah, die kennen heute alle, aber für uns war das erstmalig, von diesen Leichenbergen, da war so ein Bild. Das war ein Leichenberg, das war ein Berg mit Skeletten und dann sah man, dass diese Menschen tatsächlich noch lebten. Ne? Naja, und wenn sie dann 15, 16 sind, das ist ganz egal, was sie sonst noch im Kopf haben. Und sie sehen, das war's, wo du drin gelebt hast. Alle, denke ich, meiner Generation, mussten darauf reagieren.
Zu dieser Generation gehörten neben Jürgen Habermas auch Ralf Dahrendorf und Walter Jens, Martin Walser, Günter Grass und Siegfried Lenz, um nur wenige zu nennen. Sie und viele andere verarbeiteten auf je eigene Weise das mörderische Drama einer monströs gescheiterten vermeintlichen Heilslehre. Die NS-Zeit lehrte, wie anfällig Politik für Gefühle ist. Woher aber stammen diese Gefühle? Dies war eine Frage weniger der Politikwissenschaft als der Philosophie. Der junge Habermas wollte beide Disziplinen verstehen und nicht nur verstehen, sondern auch und vor allem vereinen.
Zwischen dem politischen Problem und Einstellungen, die mich auch während meiner Studienzeit von Anfang an bestimmt haben. Und das war im Wesentlichen Pazifismus und Antifaschismus. Zwischen diesen politischen Motiven und meinem Studium gab es eigentlich inhaltlich keine Brücke, sondern die musste man sich mühsam bahnen.
Habermas war ein streitbarer oder besser ein engagierter Philosoph. Ob die Studentenunruhen um das Jahr 68, die Aufrüstung, die Wiedervereinigung, schließlich im neuen Jahrtausend die Debatte um die Renaissance der Religion. Habermas äußerte sich, er nahm Stellung. Niemals dogmatisch, aber doch manchen philosophischen Gewehrsleuten folgend.
Was nun meinen Marxismus angeht, Gott nochmal, jeder, der meine Schriften auch nur halbwegs gelesen hat, aus welcher Phase auch immer, weiß, dass ich eigentlich ja schon als Schüler von Marx tief beeinflusst bin.
Marx gehörte zu Habermas großen Lehrmeistern, ebenso wie Theodor Adorno, bei dem er selbst studierte und dessen Assistent er wurde. Marx und Adorno waren nüchterne Denker und sie lehrten ihn, was zur Maxime seines eigenen Denkens wurde.
Einmal den Dunst aus diesem deutschen Geist rauszutreiben, soziale, ökonomische, harte historische Realitäten zu erkennen und zu begreifen versuchen, als zentrale Phänomene, das war vom, wenn Sie wollen, geistigen Motivationshaushalt her eine ganze neue Perspektive, die man braucht, um ja nicht einfach philosophisch abzugeben.
Das Prinzip der Checks and Balances erhob Habermas zum vornehmsten Grundsatz der diskursiven Ordnung moderner Gesellschaften. Alles, fast alles, kann behauptet und gefordert werden, aber es muss sich Kritik und Einspruch stellen. So wird die öffentliche Diskussion zum vornehmsten Steuerungsinstrument einer Gesellschaft. Und die Sprache wird zu dem Medium, durch das sich eine Gesellschaft überhaupt erst konstituiert.
Die Formel von der Sprache als dem bildenden Organ des Gedankens muss im transzendentalen Sinne einer spontanen Weltkonstitution verstanden werden und über die Semantik des Weltbilds strukturiert eine Sprache gleichzeitig die Lebensform der Sprachgemeinschaft, jedenfalls reflektiert sich eins im anderen.
Die offene Gesellschaft und ihre Mechanismen. Dazu gehört die öffentliche Intervention der Bürger, ihr Recht und ihre Pflicht, Standpunkte zu formulieren und in eine umfassende Diskussion einfließen zu lassen. Dieser Kunst der Konsensfindung lieferte Habermas die philosophischen Stichworte. Damit half er, die Bundesrepublik Deutschland zu jener friedlichen, weltoffenen Gesellschaft werden zu lassen, die sie bis heute ist.
Ein Beitrag von Kerstin Knipp war das. Zum Ideal dieser idealen Sprechergemeinschaft nach Habermas zählte auch der berühmte zwanglose Zwang des besseren Arguments, der gelten solle. Nun bedarf es eben auch der Solidarität der Gesellschaftsmitglieder und ihres Zuspruchs zur Demokratie, eines Zukunfts- und Wohlstandsversprechens. Zum philosophischen Diskurs der Moderne, so eines seiner Bücher, zählt nämlich, dass der moderne Mensch frei ist. Die Moderne steht im Zeichen individueller Freiheit, Freiheit von Fesseln der Fremdbestimmung. Sein Schüler und Lehrstuhlnachfolger, den Philosophen Axel Honneth, habe ich vor der Sendung gefragt, war das eines seiner Hauptmotive?
Das ist sicherlich eins der Motive. Ich würde sagen, dem lag noch was Tieferes zugrunde, nämlich, dass wir diese Freiheit nur verwirklichen oder uns aneignen können, wenn wir das in kommunikativer Weise tun, miteinander und nicht gegeneinander. Das Grundmotiv, würde ich sagen, war die Idee der kommunikativen Verständigung, der Verständigung im Gespräch, die besondere Form von Freiheit, die dadurch geschaffen wird, dadurch verwirklicht wird, dass wir im Gespräch aufeinander bezogen sind, geradezu genötigt sind, die Stimme des anderen ernst zu nehmen, auf sie zu antworten und auf diese Weise eine eben kommunikative Freiheit zu schaffen.
Was Sie sagen, hat Wolfgang Kraus ja mal sehr stark gemacht. Er hat gesagt, er kennt niemanden, der bereit war, auch Gegenargumente oder dem anderen nicht nur zuzuhören, sondern es auch gelten zu lassen. Teilen Sie diese Einschätzung?
Nun, er war hochsensibel, er war empfindlich gegenüber Stimmen, die gewissermaßen so den Grundkonsens der Bundesrepublik allzu schnell verrieten. Er war empfindlich gegenüber denen, die dieses Erbe sowohl der Aufklärung als natürlich auch dann nochmal im gestiegenen Maße der kritischen Theorie angriffen. Aber im Alltag, vor allen Dingen im Seminar, hatte er genau diese Haltung des Offenseins für das Gegenargument, der diskursiven Austragung von Streit und des Eingehens auf den anderen und dessen Überzeugung.
Ich hatte Gelegenheit, ihn mal zu erleben, und da sagte er, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die modernen amerikanischen Dramatiker und für ihn mehr bedeutet haben als alles, was unter dem Namen Re-Education lief. Als er, glaube ich, auf den Plan trat, 1961 spätestens mit dem Buch Student und Politik, merkte man, da ist einer, der rechnet mit alten Zöpfen ab. Er hatte mit Heidegger abgerechnet.
Richtig.
Und er kritisierte auch den Adenauer-Kurs der jungen Bundesrepublik. Zugleich war er, glaube ich, der größte Verteidiger einer offenen, weltoffenen, stabilen, liberalen Demokratie, ne?
Ja, ich glaube, so kann man das sagen. Er ist aufgewachsen in der Phase dieser Restaurierung, Wirtschaftswunder, mit einer gewissen Tendenz, schnell zu vergessen, was der Nationalsozialismus an moralischer Katastrophe für Deutschland dargestellt hat. Er ist in dem Bewusstsein groß geworden, glaube ich, dagegen ankämpfen zu müssen. und hat daraus, glaube ich, sein Vertrauen in stabile demokratische Institutionen gewonnen. Das Vertrauen war höher etwa als bei Adorno, der ja irgendwie als ins Exil getriebener immer eine gewisse Skepsis sich verwahrt hat oder bewahrt hat, während Habermas dann auch aufgrund dieses Vertrauens in die Kraft kommunikativer Verständigung ein tief eingepflanztes Verlassen auf die Stabilität demokratischer Institutionen besaß. Das hat in den letzten Jahren natürlich tiefen Schaden genommen. Er war durch die Entwicklungen der letzten Jahre, das ist nicht nur Trump, das sind ja, da kommen ja viele Entwicklungen zusammen in den letzten Jahren, angefangen von Wiedererstarken eines vollkommen umgekehrten Kapitalismus über den Abbau internationaler Rechte, des internationalen Völkerrechts, Auflösungserscheinungen der EU. All das hat ihn im hohen Maße beschäftigt, hat ihn auch verunsichert, hat ihn, ich glaube, auch bitter gemacht in den letzten Jahren, weil er dieses tiefe Vertrauen, was er in die Stabilität demokratischer Institutionen gesetzt hatte, irgendwie betrogen sah. Und damit natürlich auch ein bisschen um seine Rolle gebracht, die ja immer die war, nicht nur der Fortsetzer des Erbes der kritischen Theorie zu sein, sondern auch der politische Intellektuelle, der über die Fehlentwicklung der Bundesrepublik und ganz Europas wacht und uns davor warnt.
Sie sagen es, Axel Honneth, es gibt ja schlechterdings keine Debatte. Ich nenne Stichworte wie den Historikerstreit. Ich nenne die Goldhagen-Debatte oder die Walser-Bubis-Debatte, Irakkrieg, Gazakrieg, Ukraine-Krieg, in der er nicht die Stimme erhoben hätte.
Ne? Richtig, richtig. Und ich sehe im Augenblick nicht, dass das einer ihm nachtun könnte. Insofern geht mit seinem Tod, ich würde mal sagen, eine ganze Epoche zu Ende. Ja. Die Epoche, in der wir sicher sein konnten, wir, meine ich jetzt die Jüngeren, die politisch seine Überzeugung geteilt haben, dieser Stimme gewiss zu sein, die sich melden würde, wenn Gefahren sich abzeichnen, Gefahren der Fehlentwicklung, des Rückschritts, der Entdemokratisierung und den großen Fortsetzer des Erbes der kritischen Theorie, da ein Erbe, das ihm ja Adorno, wenn man so will, noch anvertraut hat.
Ich glaube, da ist nicht nur ein Philosoph gestorben, sondern auch ein Stück bundesrepublikanischer Geistes- und Kulturgeschichte.
Das meine ich, ne? Genau, das meine ich mit, wenn ich sage, dass mit dem heutigen Tag eigentlich eine Epoche vielleicht zu Ende geht.
Der Philosoph, Schüler und Lehrstuhlnachfolger von Jürgen Habermas, Axel Honneth, war das zum Tod des Philosophen. Jürgen Habermas ist im Alter von 96 Jahren in Starnberg gestorben. Wirkungsvolle Macht entfaltet, wie auch die kulturelle Hegemonie besitzt. Das hat US-Präsident Trump verstanden und übernahm lauthals den Vorsitz eines bedeutenden Kunstzentrums, legte seine Hand auf die Künste. Die Schlagzeilen über das Kennedy Center in Washington, sie reißen nicht ab. Seit der Übernahme durch US-Präsident Trump kommt die einst für ihre Überparteilichkeit gerühmte Kultureinrichtung nicht zur Ruhe. Vor der Neubesetzung des Vorstandes mit ihm als Vorsitzenden, über die Umbenennung ins Trump-Kennedy-Center bis zu neuen umstrittenen Umbauplänen. Nun soll der bisherige Präsident, der frühere US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, abgelöst werden. Und darüber berichtet aus Washington Anne Reit.
Hands off the arts, Hände weg von der Kunst, lautet das Motto, unter dem regelmäßig vor dem Kennedy Center gegen die Eingriffe des US-Präsidenten protestiert wird. Videos davon veröffentlichen die Organisatoren im Netz. Für sie ist die Ablösung von Richard Grenell an der Spitze der Einrichtung die erste gute Nachricht seit langem.
He has fired so many of our friends.
Er hat so viele unserer Freunde entlassen. Es ist mir also eine große Freude zu sagen, dass er jetzt keinen Job mehr hat. Auf seiner Online-Plattform Truth Social hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, dass Grenell als Präsident der Kultureinrichtung abgelöst werde. Grenell habe während der Übergangsphase ausgezeichnete Arbeit bei der Koordination verschiedener Bereiche geleistet, schreibt Trump. Er danke ihm für seine, Zitat, hervorragende Arbeit. Doch intern soll der US-Präsident zunehmend unzufrieden gewesen sein, dass es seinem Vertrauten nicht gelungen ist, die kritische öffentliche Debatte über den neuen Kurs des Kennedy Center besser zu lenken. Die negativen Schlagzeilen reißen seit Monaten nicht ab. Viele namhafte Künstlerinnen und Künstler haben aus Protest gegen die Übernahme der renommierten Einrichtung durch den US-Präsidenten ihre Auftritte abgesagt. Die Ticketverkäufe sind eingebrochen. Die Washington National Opera hat das Kennedy Center bereits verlassen. Zuletzt war die Geschäftsführerin des National Symphony Orchestra zurückgetreten. Auch intern ist Grinnell mit seinem Kurs angeeckt. Kunst war für ihn stets eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Anders gehe es nicht, betont er in einem Interview bei PBS Anfang des Jahres.
Arts centers are struggling.
Kulturzentren haben zu kämpfen. Wir können keine unpopulären Programme haben, die sich nicht rentieren. Du brauchst einkommensneutrale Programme. Wir leben in einer Welt, in der Finanzen eine Rolle spielen. Unsere Mittel sind begrenzt. Personalkosten seien bislang aus Rücklagen finanziert worden, untermauerte er seine Argumentation. Nachfolgen soll Richard Grinnell, der bisherige Vizepräsident für Gebäudemanagement, ein Mann namens Matt Floker. Floker hat vor allem Erfahrung im Bau- und Immobilienbereich. Damit ist er genau das, was der US-Präsident für das Kennedy Center benötigt. Es ist in sehr schlechtem Zustand. Es ist runtergekommen, gefährlich, da fallen Dinge von der Decke. Also schließen wir es und machen es unglaublich, viel besser, als es jemals war. Geht es nach Donald Trump, soll die Kultureinrichtung für 2 Jahre geschlossen und umgebaut werden. 250 Millionen Dollar stehen dafür zur Verfügung. Nach dem Schock über den Abriss des Ostflügels des Weißen Hauses für seinen geplanten Ballsaal ist die Sorge nun groß. Ich werde es nicht abreißen. Ich werde den Stahl, die Struktur nutzen und ein bisschen von dem Marmor. Wenn es wieder eröffnet wird, dann wird es brandneu, schön und auf dem höchsten Niveau sein. Beschwichtigte Trump nach Bekanntgabe der Pläne im Februar. Gestern hat der US-Präsident die ersten Entwürfe für die geplante Neugestaltung geteilt. Die Bilder ähneln dem jetzigen Marmorkomplex, zeigen das Gebäude jedoch nur aus der Ferne. Greg Workheiser von der Anwaltskanzlei Cultural Heritage Partners erklärte gegenüber der Washington Post, es sei töricht, darauf zu vertrauen, dass die Veränderungen am Kennedy Center nur geringfügig ausfallen würden. Eine Einschätzung, die offenbar auch die demokratische Abgeordnete Joyce Beatty aus Ohio teilt. Sie sitzt qua Amt im Kuratorium des Kennedy Center und hat Klage eingereicht, um die Schließung zu stoppen.
I don't want the Kennedy Center.
Ich möchte nicht, dass das Center zerstört wird, dass Trumps Name darauf steht. Das ist illegal. Es wurde nicht vom Kongress verabschiedet, dem ich stolz diene. Nach einer Eilanhörung vor Gericht in der zurückliegenden Woche wurde zunächst keine Entscheidung getroffen. Am Montag soll der Vorstand des Kennedy Center bei seiner Sitzung im Weißen Haus die Schließung genehmigen. Auch die Änderung an der Spitze soll dann offiziell bekannt gegeben werden. Es heißt, Richard Grinnell stehe weiter als ehrenamtlicher Berater zur Verfügung.
Zum Wechsel an der Spitze des Kennedy Centers in Washington war das Anne Reit. Als jüngstes von 8 jüdischen Kindern in Wien, 1895 geboren, floh die Schriftstellerin Maria Lazar 1933 vor den Nazis und starb 1948 im Stockholmer Exil. Jetzt wird sie Zug um Zug dem Vergessen entrissen, die Theater machen sich um die Autorin verdient. Die Eingeborenen von Maria Blut etwa an der Wiener Burg inszeniert, das war eine Studie über Alltagsfaschismus in einer österreichischen Kleinstadt. Prompt wurde das Stück zum Theatertreffen 2023 eingeladen. Am Staatstheater Wiesbaden hat sich jetzt die Regisseurin Julia Gudi ein sehr kleines Stück vorgenommen. 2 Soldaten heißt es. 2 sterbende gegnerische Soldaten sprechen im Wüstensand des Zweiten Weltkriegs miteinander. Schonungslos tun sie das. Ein Stück, das angesichts von Ukraine und Irankrieg eine neue Aktualität erhält. Christian Gampert sah die Uraufführung.
2 verwundete Soldaten liegen im Wüstensand, ein Deutscher, ein Engländer. Einer hat keine Hände mehr, einer keine Beine. Sie halluzinieren wild vor sich hin, rekapitulieren ihre Vergangenheit, die Beziehungen zu ihren Müttern, Familien, Geliebten. Momente der Trauer. Aber sie sind auch gefangen in der Gegenwart des jeweils anderen, des Feindes, der einerseits bedrohlich ist, man kann ihn nicht einschätzen, nicht sehen, und der andererseits die einzige Möglichkeit menschlicher Nähe bietet.
Hörst du mich? So wie ich dich höre? Bist du ein Mensch oder ein Tier? Ein Schakal.
Da liegt also wirklich noch einer. Spricht er oder nicht?
Maria Lazars lakonischer Text besteht aus lauter inneren Monologen, die kunstvoll verschränkt werden und die hin und her gleiten zwischen normaler Erzählhaltung und Ich-Perspektive. Die Unerreichbarkeit des anderen ist die Voraussetzung der Erzählung. Die sehr junge Regisseurin Julia Gudi macht in ihrer Bearbeitung zwei Setzungen. Zum einen sind fast alle historischen Hintergründe aus dem Text entfernt. Eigentlich ist der eine Soldat ein SS-Mann, der andere ein englischer Kampfpilot. Der Erste Weltkrieg taucht hier aber kaum noch auf. Die Anspielungen auf die Nazi-Ideologie sind hier weitgehend getilgt. So bekommt das ganze Setting eine allgemein existenzielle Dimension und dadurch seltsamerweise eine große Dringlichkeit. Das alles könnte auch heute spielen, ein Horrorfilm, egal in welchem Krieg.
Ich hätte noch einiges zu sagen, ehe ich hier sterbe.
Auch der zweite Eingriff von Gudi ist sehr wirksam. Sie inszeniert dieses Nicht-Heimkehrer-Kriegsdrama, man kann durchaus an Wolfgang Borchert denken, als düstere Pop-Performance mit depressiven Songs von Sophia Isella bis Lana Del Rey. Die beiden Schauspielerinnen Tabea Busa und Laura Talenti stehen wie Grufti- oder Indie-Popstars hinter ihren Mikrofonen und Busa braucht dann etwas, bis sie ihr aggressives Krächzen in einen Chorus überführt. Die größte Irritation besteht aber darin, dass hier soldatische Männerrollen von sehr jungen Frauen gespielt werden. Es ist dabei immer deutlich, dass sie eben keine Männer sind, sondern solche nur pantomimisch markieren. Die Szene, in der eine Art Musterung stattfindet, in der die Frauen maskulin pinkeln, zur Blutabnahme den Arm freimachen und mit der Faust pumpen und sich dann bei offener Hose die nicht vorhandenen Hoden betrachten, gehört zu den größten Seltsamkeiten des Abends. Denn einerseits soll hier das denunziert werden, was man im Programmheft toxische Männlichkeit nennt, andererseits sind Klaus Teweleits soldatische Männerkörper hier doch sehr fern. Akustisch geht das Militärische einfacher.
Herr Hauptmann, wir danken Ihnen unserer Ausbildung, wissen, wie wir uns zu verhalten haben, in treuester Pflichterfüllung. Wir danken Ihnen unserer Ausbildung, wissen, wie wir uns zu verhalten haben, in treuester Pflichterfüllung.
Die Performance stößt immer dann an ihre Grenzen, wenn die Spielerinnen vom Mikrofon weggehen und die Beziehung oder Nichtbeziehung der beiden Verwundeten nun szenisch herstellen müssten. Diese Belauerungs- und Misstrauensrituale sind leider weitaus schwächer als die in Dialoge übergehenden Popsongs, mit denen man atmosphärisch Punkte macht. Aber es reicht einfach nicht, die drohende Apokalypse in den Soundtrack auszulagern. Tabea Busa wird im Lauf des Abends immer mehr zur aggressiven Kampfmaschine. Bei einer Szene im Matsch sieht sie aus wie Hilary Swank in Million Dollar Baby. Laura Talenti spielt ihren Part viel ruhiger und überlegter. Maria Lazar aber ist eine Autorin, von der man gern viel mehr sehen würde.
Sagt Christian Gampert. Auf die Baden-Württemberg-Wahl folgt als nächstes Bundesland Rheinland-Pfalz. Nun hat das Land der Reben und Rüben, wenig großstädtische Metropolen, aber immerhin ein Gutenberg-Museum in Mainz, ein Hambacher Schloss an der Weinstraße, das an die Frühgeschichte der Demokratie erinnert, und ein beliebtes, gut besuchtes Theater in Mainz, sowie Museen in Speyer, Koblenz, Kaiserslautern, Rolandseck und so weiter. Und natürlich die Nibelungenfestspiele, sowie die jüdische Kultur der sogenannten Schummstädte. Mainz, Worms und Speyer am Rhein. Den Mainzer Musikkabarettisten Lars Reichow habe ich gefragt, was ihm denn zum kulturellen Glück im Bundesland noch fehlt.
Oh, mir fehlt ein Jazzfestival, habe ich heute Morgen gerade überlegt. Ein Jazz-Pop-Festival in Mainz fände ich toll, dass wir eine Atmosphäre schaffen, wo die Leute, die hier sich sehr toll amüsieren können, dass wir aber noch ein bisschen mehr Zufluss haben an Kreativen.
Sie haben eben gesagt, ein Jazzfest würden Sie sich wünschen. Ich glaube, Sie haben auch mal eine nicht ganz unernst oder vielleicht dann doch ernst gemeinte Idee vorgetragen. So eine Hochschule für alle Künste wäre auch was fürs Land der Reben und Rüben.
Ja, also wir haben hier eine sozialdemokratische Gießkanne immer gehabt, die eigentlich das Geld verteilt hat, das Kulturgeld verteilt hat übers ganze Land. Und man war immer politisch besorgt, dass Mainz nicht zu wichtig genommen wird, dass mehr auch die zweit- und drittgrößten Städte des Landes berücksichtigt werden. Das hat den Hintergrund, dass man da auch Wähler zufriedenstellen will. Das hat nichts damit zu tun, dass Rheinland-Pfalz jetzt nicht das x-te Festival. Wir haben ja schon ein tolles Rheingau-Musikfestival hier im Angrenzen. Da muss man nicht eins dagegen setzen. Aber dass man überlegt, was könnten wir denn machen mit dem Namen Gutenberg zum Beispiel. Das Gutenberg-Museum in Mainz hat noch nicht Weltqualität und ist auch von dem Festivalgedanken. Wir könnten das durchaus alles so nennen nach Gutenberg. Also das Marketing ist da noch weit hinterher. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man das kombiniert mit der Stadt Mainz, die ja, wenn ich selber mal eine Führung mache hier, ich habe einen Freund, der kann das sehr gut, dann bin ich selbst angetan und richtig begeistert von der Bedeutung, die diese Stadt mal hatte. Und da will ich wieder hin.
Gibt es einen Regierungswechsel? Was vermuten Sie? Und bedeutet das auch was für die Künste?
Es gibt sowieso einen politischen Wandel hier, weil wir nicht mehr mit einer Ampel rechnen. Ne? Rheinland-Pfalz, die FDP ist draußen und es wird auch keine Überraschung geben, glaube ich. Die Grünen, das finde ich sehr schade, dass die Grünen nicht wieder in die Regierung kommen. Die SPD mit Alexander Schweizer, die macht, finde ich, einen insgesamt guten Eindruck. Und ich bin auch dafür, dass die neue Große Koalition von Alexander Schweizer geführt wird. Und dann müssen wir schauen, in welchem Zustand sich die CDU befindet. In Rheinland-Pfalz ja seit einigen Jahrzehnten etwas rumpelig, der ganze Vorgang hier. Und da muss man sehen, wie gut die Leute sind, dass sich das gut ergänzt zusammen, dieses Schwarz-Rot.
Sagt der Musikkabarettist Lars Reichow. Der Tod des Philosophen Jürgen Habermas löst bundesweit Bestürzung aus, so seine Lurwig mit Reaktionen in den nun folgenden Kulturmeldungen.
Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte, Habermas habe mit Weitblick und historischer Größe politische und gesellschaftliche Entwicklung begleitet. Bundespräsident Steinmeier schrieb in einer Kondolenz an die Familie: Mit Jürgen Habermas verlieren wir einen großen Aufklärer, der die Widersprüche der Moderne durchmessen hat. Er habe maßgeblich dazu beigetragen, dass die intellektuelle Öffnung unseres Landes für die politische Kultur des Westens nach dem Zweiten Weltkrieg gelang, so Steinmeier. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer würdigte Habermas als Meisterdenker und Philosoph der Bundesrepublik, der die geistigen Grundlagen unserer Demokratie geprägt habe. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Heiner Wilmer, bezeichnete den Verstorbenen als Ausnahmephilosophen, der Brücken zwischen der Philosophie und Religion gebaut habe. Der Universalgelehrte Alexander Kluge schreibt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass uns Habermas Tod in einem gefährlichen Moment treffe und wir ihn gerade jetzt dringend gebraucht hätten. Der Tod seines Freundes, so Kluge, stürze ihn in tiefe Trauer. Mehr zum Tod von Jürgen Habermas um 18.40 Uhr im Hintergrund und auch morgen in unserer Sendung Information und Musik. Die belarussische Bürgerrechtlerin Maria Kolesnikova hat in Aachen nachträglich den Karlspreis entgegengenommen. Der Preis wurde ihr bereits im Jahr 2022 verliehen, doch damals saß sie in Belarus im Gefängnis. Nun fand die Verleihung nachträglich im Aachener Rathaus statt und in ihrer Rede würdigte Kolesnikova die Unterstützung aus Deutschland und ganz Europa als ermutigendes Signal für alle, die in Belarus und anderswo für Freiheit und Menschenwürde eintreten. Für jemanden, der gerade aus dem Gefängnis komme, bedeutet es mehr, als Worte ausdrücken könnten, sagte sie. Die Debatte um Kulturstaatsminister Wolfram Weimer reißt nicht ab. Am Rande einer Veranstaltung zum heutigen Indie Book Day, dem Tag der unabhängigen Buchverlage, sagte der Verleger Stefan Weitle, einer der Mitbegründer des Buchhandelspreises, er hoffe, dass der Preis nicht dauerhaft beschädigt sei.
Ich hoffe, dass dieser Streit vergessen wird irgendwann. Und ich hoffe, dass der Kulturstaatsminister zurücktritt. Mit ihm, glaube ich, wird es nichts mehr. Aber das ist ja nicht nur, was uns anlangt, so, sondern generell. Ja, wir hätten uns natürlich in unseren schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können, dass eines Tages ein solcher Mann Kulturstaatsminister wird.
Der Verleger Stefan Weitle zur Debatte um Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Motaz Malis spielt die Hauptrolle in dem Film Die Stimme von Hinte Rajab, der für einen Oscar nominiert ist. Doch bei der morgigen Gala zur Verleihung der Preise in Hollywood wird der palästinensische Schauspieler nicht dabei sein. Wegen seiner Staatsbürgerschaft dürfe er nicht in die USA einreisen. Das teilte er auf Instagram mit.
Die Kulturmeldung waren das mit Susanne Lurwig am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Gleich die Information am Abend, ein Thema dort, die Klimabilanz Deutschlands im letzten Jahr. Ihnen einen guten Abend.